Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Im Gespräch. Am Mikrofon ist für Sie Franziska Wichmann. Die regionalen TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation veranstalten einen Tag mit Workshops. Am 14. September findet der Göttinger Tag für gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, statt. Mein Kollege Andreas Goos hat mit dem Trainer für GFK, Gerhard Rothaupt, über das Konzept gesprochen.
Gewaltfreie Kommunikation, was genau darf ich mir darunter vorstellen?
Ja, gewaltfreie Kommunikation ist letztlich ein Weg zu Win-Win-Lösungen. Es ist ein Kommunikationsansatz auf der einen Seite, der es uns möglich macht, wirklich das, was wir wirklich brauchen, was wir wirklich wollen, in und miteinander einzubringen und das nicht auf Kosten von anderen. Also es ist letztlich ein Weg zu einem verliererfreien Miteinander. Und dabei ist es auf der einen Seite ein sehr strukturierter Ansatz in 4 Schritten, wo ich also wirklich meinen Weg finden kann. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Haltung zum Leben und zu meinen Mitmenschen. Das ist vielleicht mal so ein grober Überblick.
Also der Begriff Gewalt, der drin auftaucht, wie kann man den denn definieren? Es geht ja nicht direkt um körperliche Gewalt.
Es geht um alles, wo ich letztlich den anderen abwerte in mir oder in dem, wie ich kommuniziere, wo ich nicht, so könnte ich es auch sagen, auf Augenhöhe kommuniziere. Alles, was zu einer Abwertung des anderen beiträgt, was ja auch eben über Urteile passieren kann. Du bist blöd oder du bist irgendwie falsch in irgendeiner Form, was ich in mir habe. Und in dem Moment betrachtet Marshall Rosenberg, der Erfinder, das als Gewalt und bezieht sich damit auch auf Gandhi. Also es ist eine gewaltfreie Kommunikation, ist auch ein Bezug zu Gandhi, also zu einer sehr grundlegenden Haltung zum Leben. Und ist dann schwierig zu übersetzen. Bei Gandhi heißt es dann Ahimsa und Ähnliches. Das sind einfach Ausdrucksweisen, die wir in unserer Sprache überhaupt nicht finden, die im Sanskrit aber auftauchen.
Kann man das so auf so ein Beispiel runterbrechen? Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt total sauer, bin wütend quasi, was kann ich machen, damit ich nicht als erstes sage, du Blödmann, was hast denn da jetzt wieder angestellt oder so?
Also zunächst mal finde ich wichtig klar zu haben, Wut ist natürlich was Gutes und was Wichtiges. Es ist nur eine Frage, was mache ich damit? Und wenn ich oft genug ausprobiert habe, wenn ich dann du Blödmann sage, dann kommt nichts Gutes dabei raus, dann kann ich ja anfangen zu sagen, okay, das lasse ich jetzt. Und das ist natürlich eine Entscheidung. Und diese Entscheidung treffe ich aber nicht, weil ich dann der bessere Mensch bin, sondern weil ich merke, nee, auf die Art und Weise kriege ich praktisch nie das, was ich wirklich brauche. Und dann kann ich mich entscheiden, statt du Blödmann zu sagen, halte ich erstmal inne und gucke einen Moment, was los ist. Ja, wenn ich geübt bin, geht das relativ schnell. Dann kann ich relativ schnell feststellen, was ist los. Und wenn ich wütend bin, geht es immer um was Wichtiges. Aber vielleicht nicht um das, was erstmal in meinen Kopf schießt. Und deshalb ist unsere Empfehlung im Fall von Wut oft erstmal einen Moment innezuhalten und zu schauen, was ist los. Und es dann nicht runterzuschlucken, sondern wirklich zu gucken, um was geht es. Und dann in eine Kommunikation einzutreten, eben eine gewaltfreie Kommunikation, mit der ich die Chance habe, wirklich das zu kriegen, worum es geht.
Und Sie haben ja gerade gesagt, es ist so ein Ablauf oder ein Prozess in 4 Schritten. Was sind diese 4 Schritte?
Also eigentlich sind es sogar 4 plus 1 Schritt, aber offiziell heißt es immer 4 Schritte. Das erste ist, dass ich mir bewusst werde, was geht in meinem Kopf ab. Weil wir haben ja immer ein ziemliches Kopfkino, gerade im Fall von Wut, dann geht es meistens darum, was ist beim anderen falsch. Und dann, wenn ich mir bewusst bin, kann ich sagen, okay, das geht in meinem Kopf ab, das ist in Ordnung, das ist aber nicht automatisch die Wahrheit. Also diese Distanz schon mal reinzukriegen zwischen, das geht in meinem Kopf ab, aber das ist nicht automatisch die Wahrheit. Dann kommt der erste offizielle Schritt, das ist die Frage, was ist denn jetzt wirklich passiert? Was ist die Beobachtung im Außen? Und dann wende ich mich praktisch erstmal in diesem inneren Prozess mir selber zu und gucke, wie geht's mir denn gerade? Was ist los? Was habe ich für Gefühle? Und dann geht es auch darum, da drin so ein bisschen einen Wortschatz überhaupt zu kriegen, ja, über das, wie geht es mir denn, mehr als gut oder schlecht. Und von den Gefühlen, wir gehen davon aus, die Gefühle wurzeln in den Bedürfnissen. Das wäre der dritte Schritt. Also das, was ich brauche, um mich wirklich im Leben wohlzufühlen und zu entwickeln. Und von da aus kann ich dann gucken, wenn ich weiß, was ich brauche. Und eigentlich erst dann kann ich ja dafür gehen und kann dann mit einer Bitte nach außen treten. Das wäre der vierte Schritt. Und das gibt es auf drei Ebenen. Das Ganze gibt es praktisch in der Kommunikation mit mir selber. Das gibt es in der Kommunikation mit meinem Gegenüber. Und das gibt es eben auch im Zuhören. Das ist es immer wieder die gleichen, sage ich jetzt mal, die gleichen Aufmerksamkeitsfoki, kann ich auch sagen. Marshall Rosenberg bringt auch dieses Beispiel von jemandem, der auf der Straße seinen Schlüssel sucht im Dunkeln. Und dann kommt jemand anders dazu und fragt und will ihm helfen und dann suchen sie ewig. Und dann fragt der andere, sag mal, bist du dir denn sicher, dass du deinen Schlüssel hier verloren hast? Und dann sagt der andere, nein, aber hier ist das Licht. Ja. Und so verhalten wir uns oft. Einstein hat es ja mal gesagt, das wäre die Definition von Verrücktheit, dass wir immer wieder das Gleiche versuchen, obwohl wir nicht das kriegen, was wir brauchen. Und da versuchen wir auszutreten, rauszutreten und eben dahin zu kommen, wirklich erstmal klar zu kriegen, was brauche ich? Und dann gehe ich gezielt dafür.
Ein Übungsprozess für mich dann, oder? Ich muss ja, haben Sie ja gesagt, erstmal innehalten und dann im Grunde ja tatsächlich erstmal so auch schauen, was passiert in mir und wie gehe ich weiter vor. Also nicht das, was man normalerweise macht, sondern normalerweise lasse ich das alles raus und am Ende geht es vielleicht beiden schlecht, aber ich habe auf jeden Fall meine Wut rausgelassen. Übt man das tatsächlich auch, diese Schau nach innen?
Ja, es ist was auf jeden Fall Übung braucht. Also und dafür sind genau diese vier Schritte als Einstieg so gut, da kann ich mich dran festhalten wie an einem Geländer. Aber na, das, was wir 10.000 Mal gemacht haben und 10.000 Mal im Außen gesehen haben, funktioniert automatisch. Und das Neue braucht Übung. Und das ist ganz klar, das braucht Zeit, das braucht Übung, das braucht Gelegenheit. Und das braucht natürlich auch ein Wohlwollen mit mir selber, weil es nicht beim ersten Mal gelingt. Und es braucht als allererstes eine Entscheidung, halt, so will ich nicht weitermachen. Weil das, was dabei rauskommt, das tut mir nicht gut.
Marshall B. Rosenberg gilt so als der Initiator, der Begründer. Können Sie uns ein bisschen was zur Geschichte dieses Konzeptes erzählen?
Marshall Rosenberg war ein amerikanischer Psychologe, der jetzt schon ein paar Jahre gestorben ist. Und er ist in Chicago aufgewachsen und hat dort erlebt, wie das geht mit der Gewalt zwischen Menschen, auf heftige Weise, ist ein Jude auch, und hat sich mit dieser Frage beschäftigt, wie kann es denn sein, dass manche Leute wirklich in Verbindung kommen und manche kommen nur in Kampf? Und hat daraus dieses Konzept entwickelt im Laufe von vielen Jahren und ist dann damit auch um die Welt gezogen, sodass es mittlerweile in ganz vielen Ländern, in allermeisten Ländern der Welt wirklich auch relativ gut etabliert ist. Das war so sein großes Lebenswerk. Ja.
In dem Veranstaltungstag zur gewaltfreien Kommunikation habe ich mal ein bisschen so schon im Programm geschaut, was es da gibt. Und da gab es jetzt einen Kurs, der hieß »Vom Müssen zum Wollen«. Es klingt für mich auf jeden Fall eben auch nach einer Kommunikation mit mir selber und jetzt nicht mit einem Gegenüber, sondern tatsächlich so einer Innenschau. Worum geht es bei vom Müssen zum Wollen?
Ja, tatsächlich ist der Workshop mit diesem Fokus auf mich selber. Und die Idee in der gewaltfreien Kommunikation ist immer, in dem Moment, wo ich aus einem Müssen, aus einem Zwang, aus einem schlechten Gewissen raushandle, dann tue ich mir selber Gewalt an. Also da sind wir wieder beim Gewaltbegriff. Und wir gehen davon aus, dass es, um wirklich gut in der Welt zu sein, dass es darum geht, immer gut verbunden mit den eigenen Bedürfnissen zu sein und nicht aus einem Müssen rauszuhandeln. Mhm. Also Müssen kann auch heißen, ich sollte, ich müsste. Und dass wir uns da, ja, wie gesagt, jedes Mal Gewalt antun. Und deshalb ist diese Frage immer wieder, okay, was will ich wirklich? Und es ist auch ein Prozess von Verantwortung übernehmen. Dieses Müssen, dann gebe ich ja die Verantwortung ab. Ich muss das so tun, weil mein Chef das will. Ich muss das so tun, weil ich sonst Ärger kriege. Ich muss das so tun, weil das die Norm ist. Ich gebe jedes Mal Verantwortung ab. Und das ist ja durchaus ein großes Thema, dieses Verantwortungsabgabe. Also ich komme letztlich in eine Freiheit. Also gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich auch ein Weg in eine verantwortungsbewusste Freiheit, würde ich sagen. Also nicht dieser Freiheitsbegriff von mich schert überhaupt nicht, wie es anderen geht und was um mich rum los ist. aber auch nicht, ich bin total eingebunden und unfrei mit allem, was ich tue. Und es gibt auch noch eine Ebene, das finde ich auch wichtig, es passiert auch etwas, wenn ich aus einem Müssen raus handle im Miteinander. Das ist das, was in ganz vielen Beziehungen passiert und was die Beziehung letztlich kaputt macht. Ich denke, ich müsste das und das tun, damit der andere zufrieden ist, damit der andere nicht schlecht drauf ist oder was auch immer. Und jedes Mal, wenn ich das tue, handle ich ja gegen mich. Und das sinkt wie so ein Gift in die Beziehung ein. Also diese klassische Geschichte, da ist jemand zum Zigarettenholen gegangen und nicht wiedergekommen, die passiert ja nicht an diesem Moment, sondern die passiert in tausend Momenten vorher, wo jemand gesagt hat, ich stelle mich zurück, ich gebe mich für diesen Moment auf, für dich oder für das, was ich denke, dass du willst. Und damit geht die Beziehung kaputt.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese gewaltfreie Kommunikation anzuwenden. Haben wir ja jetzt gesehen in der Innenschau, im Miteinander. Und es gibt ja auch konkrete Angebote für Paare. Ist das dann auch quasi wie so eine Paartherapie, wo beide dann teilnehmen?
Ich würde es nicht als Paartherapie bezeichnen. Wir haben ja keinen Therapieansatz und sind auch keine Therapeuten. Gleichzeitig hat gewaltfreie Kommunikation sehr wohl eine sehr große therapeutische Wirkung. Also im Sinne von, dass auch was heilen kann. Wir haben ja alle auch immer wieder Paare, auch im Coaching und in der Begleitung oder eben auch in Kursen. Und diese Art der Kommunikation bestimmt natürlich enorm, wie es uns miteinander geht. Und wenn die Paare zu uns kommen, sind sie meistens an einem Punkt angekommen, wo sie kaum mehr miteinander sprechen können. Und wo dann die Frage ist, finden wir entweder einen Weg, uns wieder zuzuhören und miteinander zu sprechen und auch das zu heilen, was an Verletzungen passiert ist, oder gehen wir auseinander? Und das sind in der Regel sehr intensive, berührende Prozesse. Ja.
In Ihrem Workshop-Programm habe ich zwei Veranstaltungen gesehen, die ich jetzt erstmal für mich so grob zu einem Thema zuordnen würde. Der eine Kurs heißt Feindbilder transformieren und der andere Kurs heißt gewaltfreie Kommunikation, Polarisierung und die Demokratie. Das ist ja jetzt schon auf einer anderen Ebene als tatsächlich das persönliche alltägliche Miteinander in der Familie, in der Beziehung oder im Beruf, sondern das hat ja, wenn wir uns jetzt auch mal die so politischen Entwicklungen aktuell angucken, schon ganz andere Dimensionen. Können Sie das so ein bisschen beschreiben, Polarisierung und die Demokratie, was steckt da in diesem Workshop drin?
Ja, das ist nochmal wichtig, was Sie sagen, also dass gewaltfreie Kommunikation eben nicht nur ein Prozess ist mit mir selber, wie jetzt eine klassische Therapie, sondern eben auch die gesellschaftliche Ebene mit in den Blick nimmt, weil wir sind davon nicht getrennt. Und wenn wir wirklich ein gutes Leben haben wollen, dann brauchen wir auch eine gute Gesellschaft, sage ich jetzt mal. In diesem Workshop, auch gerade in diesem Polarisierungsworkshop, geht es wirklich genau um das, was wir jetzt haben, spätestens seit Corona, dieses heftige Gegeneinander an ganz vielen Stellen und die Frage, und wie kommen wir da wieder raus? Und da hat natürlich nicht die gewaltfreie Kommunikation die Lösung für alle und alles, aber ich bin fest überzeugt, dass wir wichtige Ansätze liefern können. Und das Interessante ist, wenn ich mit Menschen drüber spreche, wie geht das denn, wie kann ich denn jetzt mit anderen in Kontakt kommen, die jetzt eine ganz andere Meinung haben, damit haben wir jetzt alle zu tun und auch überraschend zu tun. Dann ist immer die Idee, und was sage ich dem denn jetzt? Wie sage ich dem das jetzt am allerbesten und am allerklarsten oder am allerirgendwiesten? Und ich glaube, dass schon auch da beginnt es umzudenken, oder es ist wichtig umzudenken, weil das Erste, was es braucht, ist Zuhören. Ohne Zuhören, wenn ich jemanden gegenüber habe, der den Eindruck hat, ich bin überhaupt nicht interessiert an dem, wie es ihm geht und was er sieht in der Welt, dann sitzt der da mit zugehaltenen Ohren. Das heißt, mein erster Punkt ist Zuhören. Und das ist eine interessante Übung. Wenn jemand mit wirklich anderer Meinung da sitzt, dann nicht innerlich dicht zu machen, sondern mein Herz und meine Ohren ein Stück aufzumachen und wirklich mit Interesse da zu sein. Was bewegt den denn oder was bewegt die denn? Und da eben mit empathischem Zuhören erstmal da zu sein. Und das ist der allererste und vielleicht auch allerwichtigste Schritt in dem Miteinander. Und dazu ist natürlich wichtig, aus diesem Ding rauszukommen. Zu verstehen zu wollen, heißt nicht Zustimmung. das ist ja eine der fürchterlichen Vermischungen, die gerade passieren. Wenn ich sage, ich möchte verstehen, was in Putin vorgeht, dann heißt das noch lange nicht, dass ich ein Putin-Fan bin, sondern dann heißt das, ich möchte verstehen, um überhaupt einen Umgang zu finden. Jetzt habe ich mit Herrn Putin wahrscheinlich nichts zu tun im direkten Kontakt, aber mit möglichen Menschen um mich herum. Und diesen Mut aufzubringen, meine eigene Sicht ein Stück zurückzustellen und erst mal zuzuhören und dann erst zu reagieren, und zwar mit Bezug auf das, was ich gehört habe, das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst und gleichzeitig etwas, was wir in dieser Gesellschaft und in allen Gesellschaften in ganz großem Ausmaß brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr Lautsprecher in alle Richtungen, die irgendwelche Überzeugungen immer geschickter in die Gegend posaunen. Wir brauchen offene Ohren und offene Herzen. Und dafür ist gewaltfreie Kommunikation, finde ich, ein wundervoller Weg.
Sie haben ja zu Beginn gesagt, es geht im Grunde auch um eine Win-Win-Situation für alle, die sozusagen beteiligt sind. Das heißt, vielleicht auch eine Art von, gerade auf politischer Ebene, Gesichtswahrung letztlich, wenn es einen Konflikt gibt, damit nicht einer nach außen der Sieger ist und der andere ist Verlierer. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch nicht darum, dass ich tatsächlich jemanden von meiner Meinung überzeuge. Wie schaffe ich es denn, wenn ich merke, also es gibt für mich vielleicht eine eigene Meinung, wo ich sage, über diese Linie gehe ich nicht, so, da bin ich nicht kompromissbereit oder da kann ich mich nicht drauf einlassen. Das ist für mich quasi so eine Grenze. Wie funktioniert das in diesem Prozess, wenn man das feststellt oder wenn man merkt, dass da wird mir unwohl, da muss ich irgendwie stoppen?
Also zum einen, denke ich, hat jeder von uns irgendwelche Grenzen, wo ich mich nicht mehr so weit weiten kann, dass ich das wirklich hinkriege. Weil ich denke, da hat jeder sein eigenes und das ist auch gut, das zu wahren, mal zuerst. Und an der Stelle ist es eigentlich, finde ich, relativ einfach. Wenn ich jetzt nicht gleichzeitig im Kopf habe, an dem ist was falsch, der ist Verschwörungsmensch, der ist schlafscharf, der ist das, was wir alles haben. Ja? Wenn ich nicht davon ausgehe, dass an dem was falsch ist, sondern nur, dass ich da eine Grenze habe, dann kann ich das ganz einfach kommunizieren. Dann kann ich sagen, du an der Stelle kann und will ich nicht mehr mitgehen. Das ist zu weit weg von dem, was in mir als richtig lebt. Und ich habe die Erfahrung gemacht und bin überzeugt, dass die meisten Menschen das hören können. Aber in dem Moment, wo ich dann komme und sage, du, diese Meinung ist komplett falsch und völliger Quatsch und gefährlich und alles, dann macht der andere dicht. Ich kann das aber trotzdem denken. Ja, natürlich, ich habe auch die Idee, es gibt eine Menge, was im Moment in unserem Land passiert und verkündet wird, was ich als grundfalsch ansehe. Aber ich muss nicht den Menschen als grundfalsch ansehen.
Kann man generell diesen gewaltfreien Kommunikationsansatz auf alle Konflikte anwenden oder gibt es auch Punkte, wo einfach klar ist, okay, da funktioniert das nicht?
Ja, es hat zwei Ebenen. Also ich denke, es gibt einen Punkt, wo wirklich jemand geistig so verwirrt ist, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Das gibt es, ich denke, aber das ist ein total geringer Anteil. Also sage ich jetzt mal Psychopathen, ja. Sind schnell dabei, Menschen als Psychopathen zu sehen, die es nicht sind, aber die gibt es. Und da werde ich nicht weiterkommen. Prinzipiell, glaube ich, kann es in den allermeisten Situationen funktionieren. De facto sind es aber Menschen, die miteinander umgehen. Wir sind begrenzt. Und es ist auch nicht so, dass Menschen, die gewaltfreie Kommunikation betreiben, immer gut miteinander klarkommen. So läuft es nicht, sondern wir sind begrenzte Menschen. Der Ansatz hat ganz viele Möglichkeiten, aber ich bin nun mal nicht Gott, ich bin nicht irgendwas, ich bin begrenzt und kann da nicht mitgehen. Und da trifft es meine alten Muster, meine alten Traumatisierungen und was alles. Deshalb ist es kein Allheilmittel in der Praxis, aber etwas, was ganz schön weit gehen kann.
Wenn man sich darauf einlässt und auch tatsächlich Zeit hat und sich Zeit nimmt, sich damit dann auseinanderzusetzen.
Genau, je mehr, desto mehr tendenziell. Ich finde aber auch spannend, dass auch dieses Vier-Schritte-Schema kann in kurzer Zeit, ohne große Übung, tatsächlich wo ganz anders hinführen. Kein Mensch kommuniziert in diesen vier Schritten, das hört sich dermaßen hölzern an, dass alle davonrennen. Aber für die innere Klärung, ich habe das bei meinem allerersten Workshop, wo ich das nur ein paar Stunden gemacht habe, habe ich das ausprobiert mit den vier Schritten. Da habe ich mich allerdings eine gute Stunde hingesetzt Und da hatten wir einen Konflikt im Kindergarten. Und ich habe gesagt, wenn es mit dieser da funktioniert, die da im Kindergarten auf der anderen Seite war, dann will ich da weitermachen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe es ausprobiert, wirklich mit ganz wenig Kenntnissen. Und danach habe ich sie angerufen und wir sind dazu gekommen, einen gemeinsamen Elternabend einzuberufen. Von wirklich einem sehr unterschiedlichen Standpunkt. Die waren nicht weg, aber wir konnten gemeinsam weitergehen. Und das hat mich damals überzeugt. Und das war mit minimalen Vorkenntnissen. Ja. Bin aber auch oft gescheitert.
Also ist neben Empathie und Zuhören tatsächlich auch Muster so ein Stichwort, was ich jetzt rausgehört habe. Also es geht um Muster, die wir in uns haben.
Ja, ich glaube, wir haben alle Muster. Ich meine, heutzutage ist ja auch das Wissen um Trauma sehr viel weiter. Wir alle erleben in unserer Kindheit Sachen, die uns nicht gut tun und die, mit denen wir irgendeinen Umgang finden müssen, irgendeinen Workaround und entwickeln daraus Muster, die in unserer Kindheit total wichtig waren, um überhaupt klarzukommen, weiterzukommen und die aber jetzt uns nicht mehr weiterhelfen, sondern uns im Wege stehen. Und mit denen haben wir zu tun. Und die zu erkennen, die zu transformieren, ist natürlich auch ein ganz eigener Weg, wo gewaltfreie Kommunikation helfen kann, aber natürlich auch vieles andere.
Ich habe abschließend noch mal eine Frage zu Ihrem Workshop-Programm. Es gibt den Kurs Yoga und gewaltfreie Kommunikation. Ich kenne ein bisschen Yoga, ich kenne ein bisschen gewaltfreie Kommunikation. Wie bringt man das zusammen in so einen Workshop?
Ja, wir haben gemerkt, denke ich, alle, die mit gewaltfreier Kommunikation länger unterwegs sind, dass es natürlich Verschiedenstes gibt, was in die gleiche Richtung einzahlt. Also das heißt, in einen wirklich guten Kontakt mit mir selber und einen guten Kontakt, eine gute Verbindung mit den anderen. Und da ist insbesondere auch der Kontakt zum Körper total wichtig. Also Gefühle und Bedürfnisse erspüre ich letztlich im Körper. Und je besser ich mit meinem Körper verbunden bin, desto mehr Chancen habe ich, das auch wirklich in der Tiefe und Klarheit zu erspüren. Und da ist Yoga natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Alles, je angespannter ich bin, desto weniger verbunden bin ich mit mir in aller Regel. Und je entspannter ich bin, desto mehr kann ich in Verbindung mit mir treten. Und das ist Yoga eine der wunderbaren Möglichkeiten, praktisch erstmal überhaupt die Tür zu öffnen oder weiter zu öffnen.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Das war Andreas Goos im Gespräch mit dem Trainer für gewaltfreie Kommunikation, Gerhard Rothaupt. Das Thema war gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK. Das Gespräch können Sie bei uns auf stadtradio-göttingen.de nachhören. Am kommenden Samstag, den 14. September, bieten die regionalen TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation einen GFK-Tag mit Workshops an. Informationen zu den Inhalten und zur Anmeldung finden Sie unter gfk-göttingen.de.